palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, es ist wieder Zeit für Serie Amore. Hier spricht Mario Rica und mir ist Mario Soike wie immer zugeschaltet. Ich grüße recht herzlich.
Grüße aus dem Norden in den Süden wie gehabt und in die Community, die wieder geliefert hat.
Oh ja, sie hat geliefert und wir liefern euch heute sozusagen eine Folge in zwei Halbzeiten. Jetzt Stand der Aufnahme Montagmittag. Später in der Folge dann der zweite Teil, hinten raus, ganz spät, nach Inter-Fiorentina. Also auch da sprechen wir natürlich drüber, ganz aktuell. Und deswegen ziehen wir auch das Nachholspiel nach hinten, würde ich mal so meinen. Aber da Marius es schon angesprochen hat, wollen wir direkt auch, wie gehabt, immer zu Beginn die Community zu Wort kommen lassen. Und da hat uns einmal der liebe Thomas bei Patreon geschrieben, das ist einer unserer Supporter. Wenn ihr mögt, könnt ihr da auch gerne reingehen. Alle Infos dazu in den Shownotes, wie gehabt. Ich habe auch noch jede Menge Sticker als Belohnung, wo wir hier rumfahren. Und der schreibt, hi, vielen Dank für euren wöchentlichen Überblick und Einblick in den Calcio. Ich möchte einmal kurz, oder in Klammern weniger kurz, ein für mich besonderes Erlebnis in und mit dem italienischen Fußball teilen. Ich war mit meiner Familie letzte Woche in Rom. Natürlich bestanden die Kinder und die Ehefrau darauf, kurz entschlossen zum Spiel Roma gegen die Eintracht zu gehen. Wir hatten keine Tickets und sind einfach um 20:30 zum Stadion.
Ein fliegender,
ja, ne? Stark, ey. Ein fliegender Händler hat uns dann Karten über die Homepage angeboten. Da wir nicht sicher waren, ob wir mit diesen Tickets überhaupt in den Block kommen, hatte er angeboten, dass wir das Geld nach dem Spiel bei ihm bezahlen können. Auch das,
also
stark.
Ja. Ja.
Und Thomas schreibt dann, hat alles funktioniert. Wir waren im Roma-Block, alle waren super nett, haben uns geholfen, einen Platz zu finden. Meinen Kids wurden die Roma-Gesänge beigebracht. Einfach nur außergewöhnlich. Ich selbst bin unverdächtig, der Roma nahe zu stehen, aber an alle Fans der Roma, vielen Dank für den unglaublichen Abend und Gratulation zu so einer Community.
Das ist doch mal eine Feel-Good-Story, ey.
Absolut, ey. So geht man gerne rein in die Folge. Und natürlich auch mit den Worten von Flo geht man gerne rein. Der schreibt, danke an euch, dass ihr die kleine, aber sehr feine Calcio-Nische in Deutschland bedient. Mittlerweile habt ihr 200 Folgen und damit habt ihr sogar Doppelsechs überholt. Da gab es nur 183 Folgen. Ich glaube, damit seid ihr jetzt offiziell so kultig wie Steffen Baumgart, die Venedig-Trikots oder die random Hollywood-Schauspieler bei Como im Stadion. Kleiner Scherz. Macht bitte weiter so und ganz liebe Grüße auch von Theo, den mit knapp 8 Wochen wahrscheinlich jüngsten Serie Amore-Hörer aller Zeiten. Ja, da kann man an der Stelle, glaube ich, auch nochmal gratulieren, absolut, zum Nachwuchs.
Absolut.
Da hoffe ich, sind die Strampler aus diversen Fanshops eingekauft worden.
Petagna-Trikot in Babygröße, das bestimmt.
Ja, wenn er schon so ein breites Kreuz hat. Michael schreibt noch, Rest in Peace, Como. Das war's mit dem Seeblick und den Hopper-Touren.
Ja, das bezieht sich auf die, vielleicht habt ihr es gesehen, wir hatten es auch in der Story verlinkt, die Stadionpläne, die veröffentlicht wurden. Und ich glaube, also es hätte schlimmer kommen können, aber Blick auf See ist natürlich auch nice.
Das stimmt. Aber also, ihr wisst ja, ich bin ja auch schon einer der Traditionalisten, was Stadien angeht, und ich mag bröckelnden Beton, aber es sieht gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Also ich habe schon hässlichere Arenen gesehen.
Das stimmt. Also es ist halt nicht so ein 0815 Neubau, sondern da wurde sich schon was bei gedacht. So auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, festhalten.
Safe.
Ich glaube, die Umfrage, die ich dazu gemacht habe, was die Community besser findet, ist auch relativ ausgeglichen ausgegangen.
Okay. Dann lass uns sportlich werden. Es standen ja unter der Woche auch die ersten Coppa Italia Viertelfinals an. Da hat Bologna Bergamo rausgekegelt. Und zwar durch ein Tor von Santiago Castro. Italiano führt also mal wieder das nächste Team ins Pokalhalbfinale. Seine Spezialität. Für Bologna im Übrigen das erste Mal seit 1998-99. Damals dann gegen die Fiorentina ausgeschieden. Ja, also das haben wir in den letzten Wochen ja auch immer gesagt. Also Bologna findet sich so ja, langsam.
Auf jeden Fall. Es geht, glaube ich, das hatte mir mein Kollege, der hatte mich nach Ticket-Infos gefragt heute Morgen. Müsste die nächste Runde gegen Juve oder Empoli sein, meinte er, glaube ich. Kann das sein?
Das ist gut möglich. Es ist, steht ja schon alles fest. Ich kann jetzt hier einmal ganz schnell, hier googelt der Chef noch selbst. Und zwar, das hätte man sich natürlich auch vorher aufmachen können, aber hier haben wir es. Turnierbaum, Turnierbaum, Turnierbaum. Ach Gott, Hilfe. Das ist viel zu groß, der Turnierbaum, und mein Bildschirm zu klein. Ach so, hier, nächste Runde. Oh, Hilfe, Viertelfinale, Bologna. Genau, Bologna spielt dann gegen Juve oder Empoli,
so ist es. Ganz klassisch natürlich auch die zweiten Viertelfinals am 25. und 26., also 3 Wochen nach den ersten. Also das ist ja auch logisch.
Ja, ja. Ja, die DFB ja auch so gemacht dieses Jahr.
Stimmt, ja. Liegt wohl an der UEFA.
Ja. Es ist auf jeden Fall so, dass es nicht zu einem möglichen Römer-Derby kommt im Halbfinale, denn Milan hat sich durchgesetzt gegen die Roma, 3-1, Doppelpack Tammy Abraham, Dovbyk hatte verkürzt und dann João Félix, ja, ja, genau, der hat getroffen nach einem Treffer von Jiménez. Jetzt, scheiße, weißt du eigentlich, das ist Endgegner-Kommentatoren. Wie spricht man die zwei Jiménez unterschiedlich aus? Also den neuen, der neue mit G vorne ist Jiménez, oder?
Ja.
Und der andere ist Jiménez? Oder ist es auch Jiménez nur mit J?
Weil dann ja auch, also iberisches Spanisch und süd- und mittelamerikanisches Spanisch auch unterschiedliche Betonungen von Buchstaben hat und so. Schwierig. Ja, wenn also ihr es wisst.
Ja. Dann sendet uns da gerne mal Sprachproben ein, wie ihr die beiden unterschiedlich aussprechen würdet. Ja. Oh, dann hat mir hier noch reingeschrieben, Stadionerlebnis von Benny. Der war da im Stadion, ne? Es ist aber nichts angekommen diesmal.
Er hat, glaube ich, eigentlich angekündigt. Dann hat er auch eine Story hatte er geschickt. Mhm. Aber ich meine, der hat auch so krass so viel geliefert in den letzten Wochen. Also keine Kritik an der Stelle. Vielleicht wartet er auch noch, weil ich glaube, er wollte heute zu Inter Fiorentina auch gehen. Vielleicht wartet er ja da sogar noch drauf.
Okay. Steht
beides zusammen oder so.
Okay, okay. Dann lass uns in den 24. Spieltag reingehen. Der Part mit den, ich habe es mal genannt, etwas ausführlicher besprochenen Spielen. Es liegt aber vor allem daran, dass wir auch zu ein paar Spielen etwas aus der Community bekommen haben. Und gehen mal rein mit dem Auswärtssieg. Juves bei Como. Doppelpack. Kolo Muani, Diao mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich, der Siegtor auch ganz spät per Strafstoß durch den Neuzugang, der ist mit 5 Toren in 3 Spielen, nicht so schlecht. Und auch Assan Diao schon wieder getroffen, 3. Tor, ne?
Ja, genau. Haben sie auch im Winter für eine Stange Geld geholt und 19 Jahre, keine Anlaufschwierigkeiten in der Serie A. Also glaube ich auch genau wie Nico Pass vorher irgendwie einer, den man dann für einen höherpreisigen Sommerwechsel auch schon wieder auf dem Zettel haben muss.
Fürs Team von Fabregas die 3. Niederlage in Folge und die waren jetzt gegen Atalanta, Bologna, Juve, die nächsten Gegner Fiorentina, Napoli, Roma.
Ist nett. Ja,
dann nimmst du mal zwischendurch ein Pünktchen mit, wobei sie sich ja tatsächlich immer auch ganz gut verkaufen und im Vergleich zu anderen Aufsteigern ja dann doch auch ab und an regelmäßig gepunktet haben.
Ja, ist ja auch, also davor waren auch irgendwie, also 1 Sieg, 2 Niederlagen davor oder ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage, aber da waren die Gegner irgendwie auch, also der Sieg war gegen Udinese, also den nächstnäheren in der Tabelle und dann Lazio und Milan, glaube ich, was sie nicht gewonnen hatten. Also von dem her, wenn sie die Punkte eben gegen die Udinese holen, sind sie ja völlig im Soll.
Safe. Und dann kommen wir nochmal zu Juve, denn das ist ja ein Verein, der viele von euch beschäftigt und uns auch immer wieder. Wir drehen uns das ein oder andere Mal im Kreis bei der Problemanalyse und sind sehr froh, dass uns deswegen Manolo, die Legende, zur Seite gesprungen ist und uns per E-Mail einen sehr ausführlichen Take dazu geschrieben hat unter der Überschrift Probleme von Juve 2025. Und das kommt jetzt. Manolo, gesprochen von Mario. Erstens, John Elkann. Im Gegensatz zu Supertifoso Andrea Agnelli ist Juve für ihn nur ein lästiges Anhängsel und keine Passion. Seine Welt heißt Ferrari und nicht Juve.
Ja, habe ich keine weitere Meinung zu, aber das ist natürlich, er als Fan wird es besser bewerten können. Ja.
Zweitens, der Vorstand. Ob Scannavino, Calvo oder Ferrero haben noch nie Fußball gespielt und können gar nicht wissen, worum es bei einem Verein wie Juve geht, während andere Vorstände ihren Verein und ihre Interessen in den Medien Öffentlichkeit verteidigen, kommt es einem so vor, als würden sie im Schlaflabor liegen. Dort fehlt es komplett an Juve-DNA und dann nutzt es auch nichts, dass Chiellini dabei ist, da er weder in die Umkleidekabine darf, noch sonst etwas entscheiden darf. Bin ich zwiegespalten, bei Chiellini gehe ich auf jeden Fall mit, dem würde ich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen mehr einbinden. Ob sonst Vorstände prinzipiell aus dem Profifußball kommen, es gibt auch Beispiele aus der Bundesliga, wo das jetzt zwingend auch zuletzt nicht unbedingt erfolgsversprechend ist, nur weil einer mal guten Ball ins Tor gelupft hat, dann heißt das nicht, dass der gute Entscheidungen trifft oder treffen darf.
Ja.
Drittens, Giuntoli. Auch er hat es bis heute nicht verstanden, was es heißt, einen Verein wie Juventus zu führen. Während der ersten Saison ohne Europapokal wurde in meinen Augen einer der schlechtesten Mercato aller Zeiten gemacht, in dem Spieler wie Weah, Giallo und Alcaraz kamen und man so meinte, Titel spielen zu können. Eine taktische Masterclass von Max gegen Atalanta führte dann doch noch zu einem Titel. Die Kaderplanung 24-25 war dann aber auch das verwirrteste, wahnsinnigste, was ich seit der Zeit um Alessio Secco und Jean-Claude Blanc jemals erleben musste. Juves erfolgreiche Zyklen bestand immer aus dem harten Kern der Squadra Azzurra und europäischen Topstars. Aus dem Grund hat man sich gedacht, wir geben Chiesa, Rugani, Ken, Miretti und nun Fagioli ab. Man hatte mit Gesni und Danilo zwei absolute Leader im Team, diese wurden demontiert und deren Verträge wurden gegen Abfindungen aufgelöst, nur um sich für teures Geld die Gregorio zu holen. In der Verteidigung wurden von vor der Saison Giallo, Rugani, Alexandro und im Winter Danilo abgegeben und als Ersatz kamen Cabal und relativ spät Kalulu. Die Abwehr war zu dem Zeitpunkt sehr dünn besetzt und es war klar, Cambiaso und Bremer dürfen sich nie verletzen, weil kein adäquater Ersatz vorhanden war. Gerade beim neuen Champions-League-Modus ist ein breiter Kader ein Must-Have. Die Geschichte um Bremer kennen wir und kurz danach traf es Cabal. So musste man von November bis Ende Januar sehr häufig mit derselben Abwehr spielen und konnte niemandem eine Verschnaufpause gönnen. Gerade Savona wirkt sehr überspielt. Im Winter wurde dann reagiert mit Renato Veiga, kam dann ein Spieler per Laie ohne irgendeine Kaufoption. Ist Juventus etwa ein Auffangbecken für Chelsea geworden, um deren Reservisten Spielpraxis zu gewährleisten? Es war mal andersrum. Thema Mittelfeld, Juves größte Baustelle seit dem Absprung von Pjanic, Khedira und Co. Während Thuram sofort einschlug und aus der Startelf nicht mehr wegzudenken ist, wurde Douglas Luiz für sehr viel Geld verpflichtet. Doch wer wollte Luiz eigentlich haben? Thiago Motta auf jeden Fall nicht. Niemand weiß genau, was seine Rolle ist. Der größte Flop ist allerdings Tony Kopmanas. Da wurde man von Atalanta nach Strich und Faden verarscht. Der Junge wurde ohne richtige Vorbereitung und Spielpraxis aufgrund Verletzungen und Streik etc. 55 Millionen eindeutig zu viel. Wenn man genau weiß, dass Atalantas Spielstil einzigartig ist und kaum ein Spieler sich, nachdem er von Atalanta wechselte, positiv weiterentwickeln konnte.
Boah, weiß ich nicht, Digga.
Ja, ich verstehe seinen Flop-Gedanken, da kurz das Einschub mal, hinsichtlich der Erwartungshaltung, ne? Und das ist ja, glaube ich, das haben wir auch das eine oder andere Mal schon gesagt, vielleicht auch ein wenig das Problem von Kopmanas und Motta, dass sowohl der Spieler als auch der Trainer eine große Erwartungshaltung an den Spieler haben und auch vor allem an seine Rolle, wie er das Spiel Juves gestalten soll. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie schwer wiegt ein Trikot der alten Dame auf den Schultern eines Spielers, der davor in einer Mannschaft gespielt hat, die hauptsächlich über Identität und Kollektiv kommt unabhängig davon, dass Atalanta immer auch klasse Einzelzocker hat, aber es sind Einzelzocker, die miteinander spielen.
Das stimmt, das stimmt. Ich wollte also wollte auch gar nicht dagegen sprechen, dass Koopmeiners das bisher ein Flop ist, sondern einfach nur, dass die danach nicht mehr funktionieren, weil ja, das trifft auf ausgewählte Beispiele sicherlich zu und auf andere ausgewählte Beispiele halt nicht.
Hm. In meinen Augen hätte er eine von Lewis und Koopmeiners gereicht, da man noch Locatelli, McKennie und Fagioli in der Hand hatte und Kenan Yildiz der prädestinierte Zehner ist. Hm, ja. Also, ja klar, also wenn einer gereicht hätte, ich hätte halt Douglas Lewis weggelassen, aber das, der ist für mich im Übrigen der größere Flop. So.
Ja, keine Frage.
Der nächste Flop in der Kaderplanung betrifft die Nummer 9. Da wurde es versäumt, nach dem Ken-Abgang einen Ersatz zu verpflichten, da wir alle wissen, wie schwierig Vlahovic ist und es von Anfang an klar war, dass Milik verletzungsbedingt keine große Rolle spielen wird. Gehe ich mit. Mhm. Währenddessen kam relativ zum Ende ein völlig überteuerter Nico González und einer der wichtigen Lichtblicke Francisco Conceição. Nico González? Könnt ihr nochmal die Folgen durchhören im Sommer?
Ja, stimmt.
Mhm. Habe ich gesagt? Overrated ist, glaube ich, gefallen, das Wort.
Ich glaube, wir waren uns auch relativ einig, dass er bei der Fiorentina auch für den Preis zu inkonstant, zu oft verletzt.
Mhm.
Schon ein guter Spieler, aber
ja. Im Winter hat man reagiert und Kolumani verpflichtet, allerdings ohne Option auf eine Weiterverpflichtung zu haben, siehe Vega. Der Mercato im Winter war leider absolut ohne Plan und man hat nicht die Spieler bekommen, die man haben wollte, siehe Hanko, Silva, Zirkzi, sondern Spieler auf dem Abstellgleis. Stand jetzt ist Juve zwei Nummern zu groß für Giuntoli, aber man muss fairerweise sagen, dass ihm kein Fußballfachmann zur Seite steht. ADPC vor Präsidentin, Andrea De Pirlo, Andrea De Pirlo.
Alessandro Del Piero, Alter.
Andrea De Pirlo.
Oh Gott, ich muss. Die Folge müssen wir, glaube ich, doch so nennen.
Oh Gott, Andrea De Pirlo. Oh, Hilfe. Oh Gott. Wow. Die Nachricht hat er im Übrigen vor dem Como-Spiel geschickt. Ne? Also, ich bin da bei dem Wintertransfer, ich bin natürlich auch immer Fan davon, Transfers mit Weitblick zu machen. Ich glaube jetzt, das lässt sich leicht gesagt nachdem er da schon wieder ein Spiel für sie entschieden hat, aber dass auch die Soforthilfe eines vermeintlichen Abstellgleisspielers ohne Kaufoption immer eine Möglichkeit sein sollte. Natürlich eher für so Spieler wie Werder, ne? Klar, ja, das ist vielleicht nicht der Anspruch Juves, aber finde ich dann sozusagen auch mal, ja, hat man sich eingestanden, man braucht jetzt sofort was, wenn die anderen nicht kommen. Also natürlich, ehrlicherweise, und jetzt auch, weil Koopmeiners gefallen ist, wäre es vielleicht besser gewesen zu sagen, komm, wir lassen Koopmeiners weg und buttern nochmal 20 extra bei Zirkzi rein, weil der Spieler vielleicht für Motta auch wichtiger gewesen wäre. Aber das lässt sich jetzt auch mal leichter sagen als machen, so, ne?
Absolut.
Kommen wir zum Trainer. Nämlich der Punkt 4 von Manolo ist Thiago Motta. Die Ergebnisse und die Spiele sprechen definitiv nicht für ihn. Bis zur Bremer Verletzung sah es gerade defensiv sehr vielversprechend aus und man hatte nur in der Offensive sehr viel Luft nach oben. Klappt jetzt weder die Defensive noch die Offensive. Während Max Allegri auch durch Systemwechsel sich nicht zu schade dafür war, dreckige Siege einzufahren, hat Motta immer noch nicht kapiert, jetzt Juve-Trainer zu sein. Spieler werden auf fremde Positionen eingesetzt, siehe McKennie, Ware und González, oder Spieler, mit denen es dann mal kracht rasiert, siehe Vlahovic, Danilo. Nicolò Fagioli war zu Beginn noch ein Aktivposten, wurde immer mehr aussortiert und musste zu Fiorentina. Er tauscht regelmäßig im Mittelfeld und Angriff die Spieler. Wie soll sich die Mannschaft einspielen? Während Yildiz Conceição trotz starker Leistung auch mal auf der Bank sich wiederfinden darf, ein Koopmeiners, der bis jetzt total enttäuscht hat, immer und immer wieder spielen. Juve hat in der Geschichte sei es Zoff, Scirea, Baccio, Del Piero, Buffon oder Chiellini immer starke Köpfe als Kapitän gehabt. Diese Binde ist mittlerweile ein Wanderpokal geworden, jeder darf sie mal tragen. Negativer Höhepunkt war sicherlich die Ernennung Koopmeiners als Kapitän im Derby. Ich bin weit davon entfernt, die Entlassung Mottas zu fordern, aber Er muss sich der Geschichte anpassen. Mit dem Kader hätte Allegri definitiv mindestens 10 Punkte mehr geholt. Da sind wir jetzt auch in so einer, das ist natürlich eine Grundsatzdebatte. Und ja, auf der einen Seite, ja, also man hat Motta ja schon auch geholt, weil man mal was Neues wollte, ne? Und wenn er dann auch wieder anfängt, pragmatisch in die andere Richtung zu gehen, dann bleibt die eigene Entwicklung auf der Strecke.
Ja. Ist halt, also ich kann völlig verstehen, wenn man als Fan von Juve, ich glaube, viele waren optimistisch, was das Experiment anbelangt, wir ja auch. Ich glaube, wir haben beide Juve als Meister getippt. Und ich kann verstehen, wenn man, wenn dann das nicht gleich greift alles, dass man dann sehr schnell ungeduldig wird. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass auch wenn das alles sehr wirr wirkt bisher, dass die beiden, also sowohl Gianculli als auch Motta oder beide zusammen, sich da schon was bei gedacht haben, bei dem, was sie gemacht haben. Und es jetzt einfach aus den verschiedenen Gründen, Bremer Verletzung, andere Verletzungen, die es auch in der Hinrunde gegeben hat, gewisse Sachen, die auf dem Transfermarkt eben im Sommer leider nicht mehr geklappt haben, dass es halt alles ein bisschen länger dauert.
Ja.
Und es ist also klar, Fußball ist dann am Ende immer ein Ergebnissport und so weiter und so fort. Aber wenn Champions League erreicht wird, wenn sie da auch noch ein bisschen weiter kommen, ein bisschen Einnahmen machen, so, dann kann man das schon mal noch mit einem weiteren Sommer versuchen, würde ich sagen.
Ja. Ich habe jetzt gerade übrigens, der fährt hier auch auf meinem unaufgeräumten Schreibtisch rum. Also Christian hatte Inter, Napoli, Juve. Du hattest Juve, Inter, Atalanta. Und ich hatte Inter, Juve, Napoli.
Ah, ja, du hast auf Inter gewechselt noch?
Ja, okay. Genau. Ja. Oder habe ich dann doch Juve gesagt? Die stehen beide auf in einer Linie mit einem Strich dazwischen, aber ich habe keine Nummer daneben geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob wir das damals digital nachgehalten haben.
Ich glaube nicht.
Okay, perfekt. Dann zeige ich es. Fünftens, die Mannschaft. Und es geht nicht um die von Oliver Bierhoff. In der Mannschaft fehlt es vorne und hinten an Leadern und an Winnermentalität. Der Leitspruch Fino alla fine ist bei der Mannschaft nur noch eine leere Floskel. Und jede Mannschaft fährt mittlerweile zu Recht ohne Angst nach Turin, da sie mittlerweile wissen, gegen Juve können wir bestehen. Tanti saluti. Manolo, herzlichen Dank. Da wurde sich viel Frust von der Seele geschrieben und wie es sich gehört. Gerade weil ich hier sehe, ein weißes und ein schwarzes Herz, ist natürlich viel Schwarz-Weiß dabei und viel Fatalismus und Ärger und Emotionen, weil das so sich gehört bei einem Verein, mit dem man mitleidet.
Ich glaube, wenn Francesco das jetzt hier hört, so der wird viel genickt haben.
Ja, sicherlich. Dann machen wir den Part zu. Schreibt uns gerne jederzeit, was eure Meinung zu Juve ist und zu dem, was Manolo geschrieben hat. Immer natürlich auf eine nette Art und Weise. Bitte. Kommen wir zum Team, das den Spieler... Das weiß ich echt nicht. Ich fand es so gut. Zumindest, also wenn... Soll ich jetzt Andrea Del Pirlo, wie war's? Wie war der? Wie,
Andrea Del Pirlo.
Andrea Del Pirlo. Wenn ich die Folge so.
Nee, mach die ja, ursprüngliche Idee.
Mach sie. Die ursprüngliche Idee kommt von Martin de Roon, der geschrieben hat, es gibt im Niederländischen ein Wort, das heißt Rete gut. Und das heißt sowas wie hammermäßig, spitze, großartig, einfach überragend. Und das bezieht sich natürlich auf seinen Teamkollegen. Matteo Retegi, der hat in Verona eine Show abgerissen. Und das Ganze hat mein lieber Kollege Lukas Flottmeier als Kommentator begleitet. Ein neues Sternchen am Himmel der KommentatorInnen. Ja, den Namen merkt ihr euch mal besser. Und er war so lieb und hat uns mal seine Zusammenfassung des Spiels eingesprochen.
Ciao ragazzi von den Matteo Retegi-Festspielen. Ich habe mich hier gerade durch 90 Minuten Atalanta Bergamo bei Hellas Verona durchgearbeitet. Wobei ehrlicherweise in der ersten Halbzeit war das ein ganz schönes Fest. Zweite Halbzeit hat Atalanta dann sehr ruhig angehen lassen und konnte natürlich auch einige Spieler schonen. Retegi mit 4 Toren. Das ist Rekord für ihn. In einem Spiel, also brutal. Also der Mann steht einfach immer goldrichtig. Jetzt muss man wahrscheinlich auch sagen, dass das gegen Hellas Verona auch nicht das Schwierigste ist, denn ob das jetzt Gilardi, Coppola oder Danilyuk da hinten drin sind, die hatten wirklich keinen blassen Schimmer. Also Retegi stand da bei den Toren mitunter so dermaßen frei, überhaupt nicht bewacht. Einen davon hätte ich vielleicht sogar auch noch reingemacht. Nichtsdestotrotz, für Atalanta sehr gut. Endlich mal wieder ein Sieg in der Serie A. Man konnte ordentlich Druck machen auf Inter und Napoli. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, wie die Spiele da ausgehen. Da seid ihr jetzt natürlich schon ein wenig schlauer. Retegi steht jetzt bei 20 Serie A-Toren. Ederson auch mit einem schönen Treffer. Für alle, die es mit Verona halten oder natürlich bekanntlich mit Parma und weiß der Kuckuck, also die anderen Teams, die dann noch mit Verona gegen die in Abstieg spielen. Also ich kann mal sagen, die Neuzugänge von Verona, die da irgendwie Belayan ersetzen sollen, die haben sie noch nicht gebracht. Niasse hat den kompletten Tag zu vergessen, der hat Retegi zweimal komplett alleine stehen lassen. Beim Tor von Ederson rutschte er weg. Also das war eine sehr einfache Nummer für Atalanta. Hochverdient mit 5:0. Hinspiel ging ja schon 6:1 aus. Ich glaube, da kann man guter Dinge sein für das Spiel gegen Brügge am Mittwoch.
Floddy, danke dir und Glück auf an dieser Stelle, kann ich mal sagen. Das ist also sein Herzensverein. Und das ist die gute Überleitung. Macht ihm auch nicht so viel Freude wie das bei Marius der Fall ist. Der, ehrlicherweise müssen wir dankbar sein, dass Marius noch in der Lage ist oder gewillt, sich über Fußball zu unterhalten. Überhaupt. Das sah am Wochenende schon wieder sehr düster aus. Cagliari Parma.
Also nach 75 Minuten, sollen wir gerade nochmal kurz gucken, in der 70. ist das 2:0 für Cagliari gefallen. Habe ich dir geschrieben, nach dem 1:0 schon, ne? Na egal, ab die Saison enden kann jetzt einfach.
Ja.
Dann wäre Parma zwar abgestiegen, aber aktuell kann ich es nicht mehr ertragen. Ja.
Dabei ging es eigentlich ganz gut los, ne? Also noch ein Tor, das dann aber einkassiert wurde.
Zu Recht wegen Abseits von Boni. Gab auf der anderen Seite aber auch eine gute Chance von Mina, der an Pfosten köpft. Also ist erste Halbzeit ausgeglichen. Aber ich finde, man hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, und das ist ja auch, wenn ich mich recht zurückerinnere, etwas, was Christian in der Saisonvorschau angesprochen hat, dass Cagliari mehr da war.
Mhm.
Also körperlich präsenter, mehr Wille, sehbar auf dem Platz sozusagen. Die Angriffe, die Parma vorgetragen hat, sahen schöner aus als die von Cagliari. Das hilft dir aber halt dann nicht, wenn du die Hütten nicht machst, ne? Und das war halt der Fall. Und fällt ein Eigentor von Vuljako ohne jede Not in der 57. So.
Und den hattest du ja eigentlich sogar noch Hoffnung gesetzt, ne?
Ja, weil das halt ein halbwegs erfahrener Verteidiger ist in einer Mannschaft, wo es sonst überhaupt quasi eigentlich gar keine Innenverteidiger aktuell gibt. So, zumindest keine, die entweder älter als 18 oder besser als Serie B-Niveau sind. Will ich ihm jetzt auch nicht mega ankreiden, also ich will ihn deswegen jetzt nicht schlechter machen, als er ist, aber das ist halt so symptomatisch, weißt du? Wenn eh schon nichts läuft, dann passiert dir halt so ein Ding.
Ja.
Irgendwie. Ja, und dann kriegst du halt auch in der 70. auch nur 13 Minuten später von Neuzugang Coman, der eingewechselt wurde bei Cagliari, den sie auf den letzten Drücker noch aus Bukarest geholt haben, kriegst du halt einen Sonntagsschuss rein. So. Und dann passt es auch ins Bild. Der ist in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Dennis Mann ist auch in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Ich will die beiden jetzt nicht irgendwie nur vergleichen, weil sie Rumänen sind, aber mache ich jetzt dann halt in dem Fall trotzdem. Und der eine schweißt ihn halt in den Winkel und der andere nicht.
Ja, okay. Aber das hatte dir ja prinzipiell so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass deines Mann wieder zurückkommt. So sonst im Spiel was gegeben, was Hoffnung für die nächsten Wochen macht.
Also ich finde, man hat gemerkt, dass Bernabé wieder da ist, vor allem.
Ah, stimmt,
So was, was so,
der war, das war das,
ja,
was du
genau,
gesagt
genau.
hattest, ne?
Das, also was so generell die Struktur der Angriffsbemühungen anbelangt, wenn das irgendwie von ihm ausgeht, dann sah das tatsächlich schon besser aus als mitunter in den letzten Spielen. Nur halt dann eben ohne den durchschlagenden Erfolg vom Tor. Djuric, der als Tower da vorne verpflichtet wurde, auch gestartet ist, der musste nach 30 Minuten schon verletzt raus. Ich habe jetzt noch nicht gelesen, ob er irgendwie was Schlimmeres hat, aber ja, das macht's auch alles nicht besser irgendwie. Es ist auch, also nach dem Anschluss von Leoni, Standardsituation, Kopfball, so kann man natürlich immer mal einen machen. Aber es gab jetzt danach auch nicht mehr den super krassen Druck. Also Cagliari ist dann in den letzten 15 Minuten auch nicht mehr so mega ins Schwimmen gekommen. Und ja, das muss dann halt eigentlich auch, wenigstens das muss man irgendwie hinkriegen, so. Also der Twitter-Account Parma North America, der auch immer fleißig mittickert die Spiele, hat geschrieben, Pekia muss raus. Er hat jetzt aber erstmal gesagt, dass er bleibt. Also schauen wir mal.
Ja, also ich glaube, gerade jetzt irgendwie für den restlichen Verlauf der Saison muss ich halt vor allem irgendwie auch mal die Defensive stabilisieren. Habe ich gerade nochmal nachgeguckt, das ist halt die zweitschlechteste Abwehr der Liga. Nur Hellas hat noch 9 Gegentore mehr gefressen. Da sind halt 11 von Atalanta eingepreist auch, muss
Oh
man
ja,
sagen.
genau.
Und das ist, also du hast 9 Gegentore mehr als Empoli, die vor dir stehen, 4 mehr als Como. 6 Gegentore mehr als Venedig und Monza jeweils.
Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Die an der Abwehr hakt das alles so. Auch die Offensive schießt zwar auch gerade die Tore nicht, so, aber es hakt eben ja hinten. Ja, Suzuki hat auf jeden Fall auch ein paar Punkte festgehalten. Da kann man sich dann auch glücklich schätzen, dass das wenigstens funktioniert. Also der Transfer hat ja super funktioniert. Aber sonst schwierig.
Ja, als nächstes ging die Roma dann, na, also die auch ein
Auch nicht
bisschen
so toll,
auf.
dass da ging das Hinspiel 5-0 aus.
Ja, ich leide mit. Napoli Udinese. Wir wissen auf jeden Fall auch vor dem Interspiel, dass Napoli den Spieltag als Tabellenführer beenden wird, mit wie viel Zählern Vorsprung. Wissen wir aktuell noch nicht. Man hatte eine große Möglichkeit, da das Polster ein bisschen auszubauen. Und dann kam das Heimspiel gegen Udinese. Wir haben Freitag Carsten Fuß, der das auch kommentiert hat, in der Allianz Arena getroffen. Ich habe es ein bisschen gechinkst, weil ich habe es dir dann auch geschrieben, Marius. Ah, und zu Carsten habe ich es auch gesagt. Udinese unangenehm. Irgendwie fühle ich das nicht komplett, dass sie da souverän den nächsten Heimsieg einfahren. Und so kam es dann auch. Es war echt ein gutes Spiel. Chancen auf beiden Seiten in der Anfangsphase. McTominay krassen Zusammenstoß gehabt mit dem Kopf und dann trotz des Brummschädels den Treffer nach einer Ecke erzielt. Anders konnte es irgendwie auch da nicht kommen. Es war im Übrigen das erste Kopfballgegentor für die Mannschaft von Kostas Runjajić. Das hat mich überrascht, der Fakt. Und dann
Krass.
ja, ist es Napoli aber auch nicht gelungen, diese Führung ein bisschen länger zu verwalten, weil ich glaube, dann hätten sie wieder in den Flow kommen können. Stattdessen lädt man Udinese ein, 3 Minuten danach zum Ausgleich, Exhaltaner Ekelenkamp mit einem wirklich schönen Schuss. Aber die ganze Entstehung ist irre. Also, das ist eigentlich, Juan Jesus läuft den Ball gut an der Grundlinie ab. Und dann kann auch Meret den schon nehmen, theoretisch, kommt da an. Aber irgendwie macht es im Kopf von Juan Jesus, kriegt der kurz irgendwie Angst oder irgendwas und klärt den dann relativ, ja, ungenügend in Richtung Seitenlinie, auch unkontrolliert und mit zu viel Druck. Mazzocchi will unbedingt den Einwurf für Udinese verhindern und spielt den Ball dann direkt in die Füße Ekelenkamps, der den dann einschweißt. Ich finde auch nicht, dass der Meret oder so falsch steht. Der fällt, also komische Flugbahn der Ball, gute Schusstechnik. Ja, aber es war erstaunlich unreif und ohne da jetzt irgendwie zu sehr auf ein, zwei Spielern rumhacken zu wollen, ist es doch durchaus offensichtlich gewesen, dass Mazzocchi gerade da die Schwachstelle im Team Napolis war in dieser Partie. Udine extrem griffig, also ganz viele entscheidende 1-zu-1-Duelle gingen an die Gäste. Vor allem auch Anguissa hat kein Land gesehen an dem Tag. Muss herausheben, Solé, Camara, sehr, sehr stark, aber alles überragend für mich auch. Bijol bei Udine, Matchplan super aufgegangen. Sie sind immer wieder hoch angelaufen. Spielaufbau Napolis, immer extrem gestresst. Sie haben, wie viele das in den letzten Wochen auch schon gemacht haben, aber Udine ist es noch besser gelungen, so eine Art Käfig um Lobotka gebaut und die Mitte zugemacht. Also da war kaum ein Durchkommen. Und deswegen gab es auch die Chancen, die es gab, waren mal nach Ecken, aber die waren dann auch nicht so mega zwingend. Für Konterverhältnisse gab es dann relativ viele und frühe Wechsel, also in der 70. schon dreimal getauscht, aber auch da gab es dann irgendwie kaum neuen Input. Man hat nicht großartig gesehen, dass das Napoli, also ich glaube, das Spiel hätte noch 20 Minuten länger gehen können, da wäre kein Tor mehr gefallen für die SSC. Ja, also aus dem Spiel heraus gar keine Chancen. Und somit zwei Punkte liegen gelassen, auch wenn jetzt dieses eine Spiel, finde ich, nicht wieder alles im Negativen gesehen werden sollte. Da muss man einfach sagen, dass es Udinese gelungen ist, diese Energie und diese auch physische Komponente des Spiels, die das Napoli ja hat, voll zu matchen, auf jeden Fall. Und das hat mich beeindruckt, auf jeden Fall, wie Udine das gespielt hat. Prinzipiell eine Mannschaft, die gegen Top-Teams sehr gut aussieht.
Kein Widerspruch.
Sehr gut.
Kosta, Runjavec, ist stabil.
Ja, so. Soll dann jetzt dann mal langsam kommen, hier in den Podcast.
Ja, ich muss nochmal nachfragen, glaube ich.
Ja, mach das mal.
Lange nichts mehr gehört.
Gut, dann noch schneller Ergebnisdienst des 24. Spieltags. Machen wir ganz kompakt. Empoli-Milan 0-2, Rafael Leao und Santiago Jiménez mit den Toren in der zweiten Halbzeit.
Das ist einfach immer den Vornamen dazu
sagen. Perfekt, stimmt. Doppelassist Pulisic und ja, Neuzugang dann direkt im ersten Spiel auch getroffen in der Liga. Zuvor gab es Gelb-Rot für Tomori. Also es war so 12 Minuten vor dem 1-0 für Milan. Und trotzdem hat dann Conceição auch einen Stürmer gebracht. Der hat es dann im Nachhinein gesagt, so unentschieden ist für uns, für eine Mannschaft wie Milan, eine Niederlage. Das ist die Winner-Mentalität, die so ein Club braucht. Ja, Zlatan gefällt das. Mhm. Ja, und Marianucci ist halt eben 3 Minuten, bevor dann wirklich das Tor fällt, war es auch wieder 10-10, weil der sich zu einer der Tätlichkeit der etwas dümmeren Sorte hat hinreißen lassen.
Ja. Zustimmung.
Ein Unentschieden gab es zwischen Torino und Genoa 1-1. Die Gastgeber in Führung gegangen durch ein Eigentor von Morten Thorsby in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Pinamonti gleicht dann aus für den CFC. Viel Aufregung um eine Szene in der Nachspielzeit, als Torino hätte aus meiner Sicht schon auch wirklich einen Elfmeter bekommen müssen. VAR hat das nicht so gesehen oder beziehungsweise als nicht so schwerwiegend gesehen, das Trikot ziehen, als hätte man sich da einmischen müssen. Ich habe das Spiel nicht über die ganzen 90 Minuten gesehen, deswegen kann ich zur prinzipiellen Linie des Referees nichts sagen und ob die vielleicht dazu gepasst hat. Isoliert gesehen bei der Zeitlupe sage ich, das ist eigentlich ein Strafstoß. Den gab es bei Venezia Roma und das war dann das Siegtor für die AS. Dybala verwandelt den Strafstoß zum 1-0 Auswärtssieg. 17 von 17 vom Punkt getroffen, seit er bei der Roma ist.
Oh ja, der war auch sehr, sehr souverän.
Ja. An dieser Stelle wollen wir gerne die Gedanken von Jonas mit euch teilen, der uns diese zum Mercato der Roma eingeschickt hat. Und zwar schreibt er: Victor Nelson ist ein Need gewesen. Wir haben Hermoso zu Leverkusen verliehen und bei Dreierkette mit nur 3 nominellen IVs zu gehen, ist absolut risikoreich. Daher bin ich froh, dass Nelson jetzt da ist, zumindest erstmal auf Leihe. Guter Deal. Anas Salah-Edin ist ein Name, der mich richtig giftig anschiebt und linke Schiene spielen kann. Bin gespannt, halte die 8 Millionen aber für zu hoch. Er soll sicherlich Druck auf Angelino machen und den Zalewski-Abgang, den ich gar nicht verstehe. Lukas Gurnadua, garantierter Vorgriff auf einen potenziellen Cristante-Abgang. Bin froh, dass er erstmal nur eine Leihe, ist. Von ihm halten tue ich aber nicht viel. Seine Zahlen aus dem RBS, den sprechen auch absolut nicht für ihn.
Oh.
Ja, okay.
Da dachte ich, dass ich bei den Statistik-Nerds was anderes gelesen hatte. Okay. Aber
ja. Na gut. Ich hoffe, er fängt sich und wird so ein wenig der zweite Kone, in Klammern, der unser bester Spieler ist. Bin ich froh, ihn zu haben, aber bin erstmal skeptisch. Ich hätte gerne noch einen Stürmer gehabt, aber alles in allem würde ich unserer Transferphase eine solide 3 geben. So.
Kann das man ist doch in Ordnung.
Kann man doch nicht meckern.
Befriedigend sozusagen.
So. Und dann hat er uns davor auch noch Gedanken zu Carlo Ancelotti geschrieben. Und zwar, dass er denkt, dass sich folgende Spieler bei Carlo einen neuen Club suchen dürfen müssen.
Hintergrund, ich hatte ja den Take rausgehauen, dass Ancelotti im Sommer neuer Roma-Trainer wird. Mhm. Und tatsächlich haben die Medien letzte Woche haben sozusagen bei uns reingehört und daraus das Gerücht dann mit einer doch relativ hohen Wahrscheinlichkeit versehen, sag ich mal.
Schiri-Boss Gianluca Rocchi freut sich. Carlo Ancelotti wird ja nochmal auf seine alten Tage relativ bissig.
Ja, stimmt.
Genau, welche Spieler sich einen neuen Club suchen müssen. Hermoso ist ja jetzt auch schon verliehen worden. Mancini. Hm? Celik, Abdulhamid, wer ist das? Angelino.
Der Saudi.
Ach so, stimmt. Cristante, Paredes, Pellegrini, Sule, Shomorodov, Salemakers, El Shaarawy. Ja, einige sind Backups und da könnte sich darüber hinwegsehen, aber den halben Kader auszutauschen halte ich für einen Fehler und ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit den genannten Spielern arbeiten möchte aufgrund diverser Gründe. Teils, weil sie zu viel Macht im Club und der Mannschaft haben, Pellegrini, Paredes, Mancini, teilweise, weil sie die Spielertypen nicht zu Ancelottis Philosophie passen, Salemakers, Angelino, Sole. Bin da sehr gespannt, was passiert. Über all dem steht halt auch noch Paulo Dybala. Verlängert er? Geht er ablösefrei? Ist seine Verlängerung trainerabhängig? Kann er in einem potenziellen Ancelotti-System spielen? Fragen über Fragen, die hoffentlich den aktuellen sportlichen Aufschwung nicht stoppen lassen. Zusätzlich würde ein Ancelotti ja auch extrem hohe mediale Aufmerksamkeit mit sich bringen, was sich für uns in der Entwicklung eher negativ als positiv auswirken kann, da man den Fokus erstmal auf ruhiges Umfeld und ruhiges Arbeiten legen sollte. Danke, Jonas. Ja, das sehe ich. Ach, im Zweifel hat zum Beispiel der mediale Hype um Mourinho der Mannschaft auch ganz gut getan. Zieht er halt das halt auf sich. Ja, ich weiß gar nicht, ob das, ich glaube, wenn der Trainer Ancelotti das alles ruhig wegmoderiert, können die ganzen Co-Trainer von ihm, die ja die Arbeit machen, ganz entspannt das machen und er legt einmal die Hand auf und dann geht's schon.
Also Mannschaftsmanagement, das hat er ja sozusagen nicht erfunden, aber war doch in der modernen Weise vielleicht schon ein bisschen. Ja, so im Fußball. Ich würde das auf jeden Fall gut finden. So.
Ja, ich nehme das auch gerne. Lazio ist einmal über Monza drüber gerollt. 5:1 der Endstand. Da aktuelle News. Kommt Nesta tatsächlich zurück?
Ja, ist schon.
Ach so, ist schon.
Ist schon offiziell.
Siehst du mal.
7 Spiele, Salvatore Bocchetti, 6 Niederlagen, 1 Sieg. Und schon ist der alte der neue Hoffnungsträger.
Ja, super stark.
Aber ich glaube, also können wir uns darüber einig sein, dass Monster so gut wie weg ist.
Ja, glaube ich auch. Lecce sammelt fleißig Pünktchen. Eine 0:0 zu Hause gegen das formstarke Bologna. Aller Ehren wert. Und damit machen wir einen zeitlichen und räumlichen Wechsel und springen rüber zu Inter gegen die Fiorentina. Ja, da sind wir wieder. Wir haben gerade schon gesagt, unterschiedliche Voraussetzungen für uns. Marius so schon komplett im Feierabendmodus und ich ein wenig aufgekratzt. Es ist tatsächlich erst 3 Minuten her, dass Inter die Fiorentina geschlagen hat. Aber lass uns einmal kurz, weil das haben wir am Anfang der Sendung gar nicht gemacht, dass der Vollständigkeit halber das Spiel am Donnerstag noch mitnehmen. Ja, also da war es ja ehrlicherweise auch so, dass Inter eigentlich viel vom Spiel hatte und das Ergebnis vielleicht gar nicht das so wiedergespiegelt hat, weil da hat die Fiorentina mit 3:0 gewonnen. Luca Ranieri und zweimal Moise Kean in Halbzeit 2. War für Inter erst die 4. Niederlage überhaupt in dieser Saison. 2. in der Serie A. Und für die Fiorentina der 3. Sieg in Folge. Und hätten damit ja sogar schon die Möglichkeit, auf die Champions-League-Ränge zu springen gehabt. Das war ja, ist in der Vorbereitung auch ehrlicherweise ganz lustig, ne, dass die hatten da an dem Donnerstag natürlich noch nicht die Neuzugänge im Kader. Weil das durften sie ja nicht haben. Weil das, weißt du, verstehst du, ja, weißt du, was ich meine?
Klar. Aber warum?
Na, weil das ein Spiel aus der Hinrunde war, theoretisch. Also durfte es, glaube ich, nochmal wechseln, aber nicht die Neuzugänge bringen.
Ich bin auch erstmal super verwirrt gewesen, weil ich bin im Kino gewesen an dem Tag und dann habe ich an unsere Gruppe noch geschrieben, was Bove spielt,
ja.
Weil es in meinem Live-Ticker halt stand.
Ja.
Der auf die alte Aufstellung halt.
Ja, ne? Aber sie durften da, glaube ich, zur 17. Minute 3 Wechsel vornehmen. Ich bin da heute auch mehrmals drüber gestolpert, dass zum Beispiel dein Arbeitgeber unten bei der letzten Formation hatte die Startaufstellung von Beginn des Donnerstagsspiels. In anderen Apps zum Beispiel war die Startaufstellung so eingezeichnet, wie sie ab Minute 17 war.
Das ist eine Tücke des Datenbanksystems.
Durch diese Tücke habe ich mich heute dann so durch manövriert, dass ich einfach überhaupt gar nicht die Startelf-Änderung irgendwie kommentiert habe. Ich glaube, ich habe nur gesagt, dass Matthias Moreno beginnen durfte bei der Fiorentina für den gesperrten Comuzzo. Ich muss auch sagen, den Argentinier, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Der hat erst einmal in der Serie A gespielt gehabt und ansonsten noch 5 Einsätze in der Conference League absolviert gehabt.
Aber der ist im Sommer gekommen, oder was?
Ja. Ah. Genau. Und heute Abend, ehrlicherweise, du hast zur Halbzeit eingeschaltet, hast du gesagt, ne?
Genau.
Das ist am Ende jetzt ein umkämpftes 2:1 in einem wirklich auch, finde ich, teils sehr ruppig und intensiv geführten Spiel, unter das ich aber echt irgendwie um die 40. Minute rum, hätte ich irgendwie heute jetzt die Aufnahme noch angefangen mit absoluter Statement-Sieg von Inter. Aber das liest sich jetzt auch nicht so, genauso wie das Hinspielergebnis sich irgendwie das nicht so komplett wiedergespiegelt hat, was das war.
Aber das ist ja für das, was das mit dem Inter-Selbstbewusstsein möglicherweise machen kann, der Auftritt bei diesem Spiel, da ist dann das Ergebnis ja im Endeffekt egal, oder nicht?
Ja, glaube ich auch. Ich glaube, es wäre so, wenn da in der ersten Halbzeit der eine oder andere Abschluss von Lautaro, zweimal Aluminium gab es noch, reingeht und die dann irgendwie so 3-0 oder 4-0 über Florenz drüberfahren, was durchaus möglich war zu dem Zeitpunkt, dann hätte sich das vielleicht auch für die Konkurrenz anders gelesen. Weißt du, wie ich meine? So mit so Ober.
Ja, okay.
Aber
ja,
sie sind rausgekommen aus der Kabine wie angezündet. Also und jetzt auch wieder in dem Spiel. Also obwohl die Fiorentina so gut gestaffelt und massiv stand, das ist ja jedes Mal wieder so bemerkenswert und spannend mit anzusehen, wo welche Interspieler rumlaufen. Ne?
Also, stimmt,
absolut. Wo Pavard rumläuft, wo auch dann Damian rumläuft, wie sie einrücken, wie sie verschieben. Es ging natürlich wieder viel über Bastoni. Thuram war nicht so gut eingebunden, der war auch eine Zeit lang, ich glaube, der lief noch mindestens 5 Minuten in der ersten Halbzeit so leicht angeschlagen rum. Ich hatte eine Szene, da hatte ich kurz vermutet, dass Lautaro irgendeinen Wechsel anzeigt. Und 5 Minuten später ist dann Thuram gegangen für Marco Arnautovic. Kommen wir dann auch noch gleich dazu. Und Bastoni hat auch mit das 1:0 eingeleitet, nämlich durch einen langen, guten Lauf, wo er sozusagen den Extrameter geht. Und den Ball noch von der Linie kratzt und dann eine Ecke rausholt. Das Ding ist,
das macht einen Spitzenspieler
aus. Ja, das Ding
aus,
ist,
ne?
Der Ball war 20 Zentimeter im Aus. Oh. Die Ecke hätte es nicht geben dürfen. Und genau.
Also, und da muss da der VAR dann nicht eingreifen? Nee. Weil neue Spielsituation irgendwie oder was? Das macht keinen Sinn, aber okay.
Das ist bei sowas, wo du dir so unsicher bist. Also, ich habe schon davor gesagt, ja, hoffentlich müssen wir jetzt über die Ecke nicht nochmal sprechen. Und ganz genau da fällt dann das Eigentor durch Pongracic. Es gibt da oft so einen Schiri-Trick und es wäre vielleicht besser gewesen, hätte er den da angewendet. Wobei inzwischen natürlich dann der VAR das auch überprüft, aber ich glaube, anhand der Reaktion der Fiorentina-Spieler oder so, hätte man auch schon ahnen können, dass der Ball vielleicht im Aus war. Da machst du Folgendes, die Ecke fliegt rein und während die in der Luft ist, pfeifst du und zeigst Stürmerfoul an und keiner beschwert sich, weil irgendeiner wird schon was gemacht haben. Irgendeiner wird schon was gemacht haben und danach redet keiner mehr darüber. Aber über weite Strecken der ersten Halbzeit Inter mit deutlich mehr als 80% Ballbesitz, Fiorentina ohne Ambition überhaupt was nach vorne zu machen. Und dann reicht ein ganz guter Vortrag und da erarbeiten sie sich selbst ihre erste Ecke, die sie dann durch eine schöne Kombination rausspielen. Und dann ist Damian isoliert gegen zwei, Mois Ken und auch Gosens. Und Mois Ken nimmt ihn so sehr in die Mangel, dass er dann irgendwie sich komisch eindreht zum Ball, den Arm sehr weit draußen hat und Gosens köpft ihn an. Vor 10 Jahren, glaube ich, hätten wir da keine Absicht weiterspielen. Heutzutage ist das Elfmeter, das ist dann von mir aus auch so richtig entschieden. Mandragora hat ihn reingehauen und so ein bisschen den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Ja, und war beide Trainer gelb bekommen in der Phase, auch nee, davor noch. Und es war sehr wild, auch in die Kabine ging es dann heiß diskutierend. Und da habe ich noch gesagt, ja, da muss jetzt irgendwie, glaube ich, Inter irgendwie positiv sich was rausziehen, weil da waren sie schon sehr angezählt, auch Barella wieder. Kommt überraschend, ne? Aber haben sie dann gut geschafft und dann ist es tatsächlich Marco Arnautovic nach Vorlage von Carlos Augusto, der einköpfelt zum 2:1. Und jetzt folgender Fakt, absoluter Spitzenwert Inters. Das war bereits das 15. Tor in dem Zeitraum 46. bis 60. Minute. Also
das ist auch so einer von diesen psychologisch guten Zeitpunkten, ja, wahrscheinlich.
Vor allem
ne?
Eine, wahrscheinlich folgend auf eine sehr gute Kabinenansprache von Mr. Inzaghi.
Ich hatte auch, wie gesagt, ich habe zur Halbzeit eingeschaltet und ich hatte vom Start weg nie das Gefühl, dass Inter das nicht gewinnen würde.
Ja, weiß ich, was du meinst. Obwohl sie es anders als auch in anderen Spielen dann nicht so massiv kontrolliert haben können. Aber ich glaube, da muss man dann auch einfach mal zugutehalten, dass dann die Fiorentina halt schon noch mehr Klasse mitbringt als vielleicht ein Verein aus dem Mittelfeld, wo du dann bei 2-0 oder so den Ball laufen lassen kannst und so. Das Vorchecking der Viola hat dann denen schon teilweise mehr zu schaffen bekommen. Aber ich habe es ja dann auch gesagt, ne, die haben kein einziges Mal aufs Tor von Sommer geschossen, so richtig.
Ja, genau.
Es gab einen super schönen Moment, Fagioli, der Ken bedient hatte, das hätte dann aber nicht gezählt, glaube ich, sowieso. Der stand gleich im Abseits. Aber ja, dann hat halt Inter das auch geschafft, so diese, wo man dann eigentlich sagt, die bringen jetzt selber Hektik rein, aber sie schaffen so diese Hektik dann auch dafür zu nutzen, dass es eigentlich eher ihnen zugute kommt, ne? Oder? Also.
Ja, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst, ja.
Und bei Schlusspfiff hast du dann auch gemerkt, was es, wie viel Druck da, glaube ich, auch drauf war und wie wichtig denen war, nach Donnerstag da irgendwie sofortige Revanche zu nehmen. Ja, und jetzt, wo wir am Ende der Folge sind, können wir sagen, ist halt ein Punkt jetzt auf Napoli.
Genau, also Race is on.
So ist es.
Inzaghi gegen Conte, schönes Duell. Wann haben wir da denn das Direkte eigentlich?
Ja, das kann uns doch direkt mal zum Ausblick bringen. Also ich mache mal jetzt noch das, was in der nahe Zukunft kommt. Dienstag Juve PSV in der Champions League. Mittwoch dann Brügge Atalanta, frühes Spiel, 18:45, Obacht. Und Feyenoord Milan, da bin ich in der Konferenz am Start, meine ich. Und das Rückspiel PSV Juve mache ich dann als Einzeloption. Das kann ich schon mal vorwegnehmen.
Ja, nice.
Und Donnerstag noch die Roma in Porto. Du hast doch letztens schon so viele Siege gefordert. Was versprichst du dir von dieser Europapokalwoche von den italienischen Teilnehmern?
Du hast Roma zuletzt genannt. Wird ganz schwierig, glaube ich.
Ja?
Bei den Drachen.
Bei den Dragaus im Stadio. Ja. Dragao.
Kann man, glaube ich, mit einem Punkt zufrieden sein.
Okay.
Den man aus Portugal da mitnimmt und die anderen.
Juve PSV, was denkst du?
Ah, also ich kann PSV natürlich überhaupt nicht einschätzen, aber ich glaube, das haben die schon in der Liga-Phase, war das haben wir auch letzte Woche
darüber geredet. Das war das erste Spiel.
Das haben die ganz gut gemacht, oder?
Hat Juve sehr gut gemacht tatsächlich, aber danach hat PSV auch gut gemacht. Das ist auch auf jeden Fall eine Mannschaft, die durchaus Offensive mitbringt. Anhand der
Und
jetzt Juve ja auch nicht, haben wir vorhin auch drüber gesprochen, defensiv nicht mehr komplett stabil. Ja. Brügge Atalanta, ist der Atalanta Favorit im Hinspiel schon?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja.
Also Brügge ist stark, so, keine Frage. Aber das ist für mich vielleicht Atalanta noch nicht ganz in dieser Situation, aber wenn du Atalanta in der Form bist, wie jetzt so Europa League Halbfinale letzte Saison, so, also wenn sie auf dem Level sind, dann gewinnen die da mit 7 Toren Unterschied aus beiden Spielen raus.
Oha. Okay. Und Mittwoch würde ich sagen, Tor Jiménez.
Ja. Das muss. Feyenoord hat heute den Trainer entlassen.
Was? Jetzt doch?
Ja. Ja, ja.
Guck mal. Gut, muss ich keine Vorbereitung
und,
mehr machen.
Und die gehen da mit dem Interimstrainer rein.
Trainer.
Deswegen natürlich schwer zu sagen so.
Okay. Na gut. Am Wochenende erwarten uns unter anderem die Kracher Lazio-Napoli. Das Samstagabend, 18 Uhr. Kann man sich mal gönnen, würde ich sagen. Cesc Fabregas habe ich euch heute auf der Tribüne gesehen. Ah, genau, die Fiorentina spielt gegen Como. Dann haben wir unter anderem Sonntagabend auch noch Juve gegen Inter.
Oh ja, Derby.
Ja, Derby d'Italia.
Und das bringt mich dann nämlich, ich habe gerade in den Spielplan geguckt, Inter, die nächsten 3 Ligaspiele sind Juve auswärts, dann Genoa zu Hause, okay, und dann Napoli auswärts.
Und vor Napoli auswärts noch Heimspiel Coppa Italia gegen Lazio.
Ja.
Das ist allerdings auch noch nicht terminiert, das Spiel in Napoli. Das ist dann Wechsel Februar in den März hinein. Genau. Und danach.
Das macht ja nichts, dass das in 3 Wochen ist und das noch nicht terminiert ist. Ne?
Und danach ist dann Achtelfinale Champions League.
Ja.
So, also verstehe ich dann auch nicht, warum es jetzt noch nicht terminiert ist. Also.
Wir müssen jetzt noch 2 Wochen warten, um zu wissen, ob Milan weiterkommt.
Ja, richtig. Oh Gott. Irgendwo hatte ich doch meine Liste, wo drin stand, wann was terminiert ist. Vielleicht finde ich das bis nächste Woche wieder raus, dann können wir das mal als kleinen Servicegedanken euch mitgeben. Aber ja, da steckt einiges drin in den nächsten Wochen. Was auch bedeutet, dass wir natürlich fleißig am Abliefern sein werden dann.
Noch eine Sache, die ich jetzt zum Abschluss vielleicht einmal kurz anbringen muss. Wer aktuell überhaupt nicht abliefert, ist das Management von Venezia.
Aha.
Dort bahnt sich eine Verpflichtung von Wissam Ben Yedder an.
Okay.
Erinnerst du dich an den? Der war mal bei Monaco und da ziemlich gut.
Ja.
Der ist seit Sommer vereinslos.
Aha, oh
ist Gott, wegen sexueller Gewalt verurteilt auf Bewährung und hat noch 2 Verfahren laufen. Herzlichen Glückwunsch.
Boah. Okay, kultig. Naht. Oh, apropos kultig. Gut, das ist jetzt ein dummer Wechsel. Scheiße. Aber egal. Marko Arnautović, haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass der dann wieder ausgewechselt wurde, ne?
Stimmt.
Und Carlos
Markus hat direkt in die Trikotgruppe geschrieben, das nimmt er gelassen zur Kenntnis.
Aber ich glaube, es ging. Ich meine, er ist auch 35. Ja. Lautaro ist da weiter marschiert. Ich dachte wirklich mal, ich habe die ganze Zeit gesagt, Lautaro geht es gleich, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er den wieder runternimmt. Aber der ist marschiert. Und Carlos Augusto ist Spieler des Spiels geworden. Ich hätte es da schon Arnie gegönnt. Aber Mai. Naja. So soll es sein.
Er wird mit dem Siegtreffer, das wird das Ego streicheln.
Ja, aber auch erste Saisontor. Ja. Dann würde ich sagen, gehen noch ganz besondere Grüße raus an Martin Deron.
Oh ja.
Danke für den Sendungstitel. Folg uns mal rein.
Ist herzlich eingeladen.
Ja, und ihr seid herzlich eingeladen, das natürlich auch zu tun. Und gerne gebt ihr uns auch eine Bewertung ab. Jetzt gehst du ins Bett. Ich mache die Folge fertig und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Fantastisch.
Tschüss.
Gute Nacht. Bis dann.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di tacco.